Uns ist für diesen Tag der Abschnitt zum Nachdenken zur Predigt gegeben aus Offenbarung 3, Vers 14 bis 22, wo es um das letzte der sieben Sendschreiben an die Gläubigen geht auf dieser Erde. Auf dieser Erde, wo sie sich manchmal verlaufen, wo sie gar nicht mehr wissen, wo sie stehen und wozu sie noch da sind. Und dieses letzte Sendschreiben ist da sehr prägend und zeigt auf, wie Christen innerlich abdriften können und der Meinung sind, sie folgen noch Jesus nach. Ich lese uns diesen Text aus Offenbarung 3, ab Vers 14. Dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, fünf der sieben Sendschreiben, die der erhöhte Herr Jesus Christus den Gemeinden in Kleinasien zukommen ließ, forderten am Ende immer die Umkehr, forderten am Ende immer die Buße von den Wegen, den sündigen Wegen, die die Gläubigen wieder erwählt haben. Manchmal haben sie es gar nicht gemerkt, dass sie auf sündigem Wege sind. Der Herr musste ihnen das erst deutlich machen. Der Bußruf galt nicht in erster Linie den Gästen und Neulingen, sondern denen, die eigentlich wissen sollten, wie es lang geht, die eigentlich durch ihren langen Glaubensweg, den sie schon hinter sich haben, hätten wissen sollen, was Jesus gefällt und was ihm nicht gefällt. Denen, die einst den Herrn mit Freuden angenommen haben, die die ganze Welt hinter sich gelassen haben und die gewusst haben, dass nur er das wahre Leben ist, denen wurde mitgeteilt, du musst umkehren. Du hast dich entfernt. Die Gemeinde zu Laodicea, die uns ja als Beispiel für Halbherzigkeit in der Nachfolge Jesu vorgestellt wird, lebte nicht in besonderen, auffälligen Sünden. Sie frönte nicht dem Götzendienst oder der Hurerei oder der Lehre Biliams. Sie waren eigentlich anständige Christen. Solche, die versuchten, alles recht zu machen, aber aus dem eigenen Denken, Wünschen und Wollen. Und da rief der Herr und sagt: Ihr seid lau geworden. Ich bin nicht mehr in der Mitte eures christlichen Lebens. Ich bin nicht mehr in der Mitte eurer vermeintlich guten Taten. Ihr macht das alles selbst. Ihr denkt, mit euren Handhabungen könntet ihr mir gefallen. Vor den Menschen sieht alles gut aus, so hätte er sagen können. Aber vor mir kann es nicht gut aussehen, weil ich nicht der Wirkende und der Handelnde in eurem Leben sein darf. Ihr macht, was ihr für gut empfindet. Ihr seid in eurer Hingabe halbherzig geworden, abgewichen von meinem Werk. So hätte das der Herr auch sagen können zu dieser Gemeinde, zu Laodicea. Der Name Laodicea heißt ja Volksrecht, Demokratie. Es trifft ja die Situation auch der Menschlichkeit. Herr, wir wollen mitreden. Wir möchten mitbestimmen, was richtig ist und was falsch ist. Volksrecht. Wir sind deine Gemeinde. Du kannst nicht nur immer sagen, was du willst und wir haben es zu tun. Wir möchten auch Vorschläge machen. Das ist Laodicea. Wir möchten mitbestimmen. Und dabei wissen wir Menschen gar nicht, auch als Kinder Gottes, was wirklich gut ist, wenn es uns nicht der Herr sagt. Wenn er nicht durch sein Wort, durch seinen Geist uns leitet, wissen wir nicht, was wirklich dran ist und gut ist. Laodicea, um mal das ein wenig zu umschreiben, in welcher Situation diese Gemeinde lebte, und es ist ja ein Bild für die Möglichkeit aller örtlichen Gemeinden, dass sie so leben könnten. Laodicea war nicht nur die Hauptstadt von Phrygien, sondern war auch eine reiche Stadt durch die damalige Wollindustrie. Sie hatte auch eine medizinische Hochschule. Sie war sehr bewegt in diesen Dingen und das schien sie abhängig zu machen von den Erfahrungen der Menschen. Wir haben Geld, unsere Industrie funktioniert. Wir haben Ärzte, Professoren, die verstehen genau, was wir brauchen. Brauchen wir da noch die intensive Beziehung zu dem lebendigen Gott? Man hatte vielleicht damals kein Telefon, dass man gleich mit den Hohen dieser Welt in Verbindung gehen konnte, wie man das heute macht. Wenn das damals gewesen wäre, vom Herzen her, war es dennoch so, würde Gott sagen, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Laodicea war in großer Gefahr, sich auf das äußere Leben, auf die Möglichkeiten, die sich dort durch das menschliche Wissen boten, von Gott zu entfernen. Die Gemeinde kam zwar regelmäßig zu den Versammlungen zusammen, wie das ja viele Christen tun. Sie fühlten sich gesegnet, weil sie an materiellen Gütern keinen Mangel erkannten. Das Geld war da, das tägliche Brot. Aber das Wehen des Heiligen Geistes fand nicht mehr statt im Herzen des Einzelnen und der Gemeinde. Das äußere Wohlleben hatte das geistliche Erleben mit Jesus Christus überschattet. Man verließ sich mehr auf das Fleisch, auf das Angebot in dieser Welt. Darum rief der Herr diese Gemeinde, ja alle Gemeinden, die in dieser Gefahr standen und stehen, zur Buße, zur Rückkehr in seine Gemeinschaft, da, wo er allein das Sagen hat, er der Besitzer der Seelen, der diese Seelen uns erkauft hat mit seinem Blut. Er besitzt uns. Wir haben kein Eigentumsrecht mehr, sondern es ist an unseren Heiland abgegeben. Und er hat das Sagen und wir sind doch dankbar, dass er es hat, weil das, was er sagt, immer richtig ist. immer gut ist, immer förderlich, immer segensreich. Nicht der äußere Wohlstand eines Kindes Gottes ist ein Aushängeschild für geistliches und geheiligtes Leben, sondern der innere Zustand, der Herzensstandort, der entscheidet darüber, ob wir gesegnet sind oder nicht. Der Herr selbst bestimmte den Standort, indem er ja sagte, auch in Johannes 12, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das ist der Standort, den Gott in Jesus Christus uns vorgegeben hat. Aber ist es nicht vielleicht auch manchmal ein Spiegelbild der gegenwärtigen Zeit, dass dieser Standort verlassen wurde? Jesus Christus stellt sich vor dieser Gemeinde, wer er ist. Und ich denke auch manchmal im Gespräch untereinander erfahren wir das, dass auch Christen manchmal nicht mehr realisieren, wer Jesus überhaupt ist. Man redet über ihn, er ist ferne. Man sieht ihn ja nicht. Man lässt ihn ein Stück links liegen. Und so stellt sich Jesus vor, ich bin der wahrhaftige Zeuge. Er macht es der Gemeinde neu kund. Wenn ihr wirklich etwas wissen wollt über wahres Leben, haltet euch zu mir. Sein Zeugnis vom Leben aus Gott und mit Gott ist wahrhaftig und es ist absolut zuverlässig. Denn alle Lebensverheißungen, die er gegeben hat und gibt, will er auch erfüllen, kann er auch erfüllen. Darum wirft sich ja die Frage auf, warum die Gemeinde sich wieder von Herzen auf andere Zusagen und menschliche Möglichkeiten stützt, statt allein auf den wahrhaftigen, den ewig seienden Gott. Jesus Christus wollte uns nicht nur vom Fluch der Sünde durch sein Kreuzesleiden erlösen, sondern in ein neues Leben geleiten, das er selber ans Licht bringt. Das ist Golgatha, das ist das Ziel. Die Sorge um das äußere Wohlleben soll das Herz nicht mehr in Besitz nehmen, was ja in diesen Zeiten und in allen Zeiten in der Menschlichkeit geschieht. In diesen Tagen wird ja gerade manches Gespräch geführt, manche Abhandlung darüber gegeben, Leben mit dem Tod. Und wenn man das so hört, was darüber gesagt wird, fehlt immer eins. Wie kann der Tod geistlich überwunden werden? Leben aus dem Leben mit Gott. Man versucht, die Menschen einfach zu beruhigen, dass es mit dem Tod gar nicht so schlimm ist. Man sagt ihnen aber nicht, dass danach auch der zweite Tod kommen kann, wenn man nicht Jesus Christus aufnimmt in sein Herz. Die Gemeinde Jesu soll neu erkennen, dass in Wort, Werk und Wesen er, Jesus der Herr, sein möchte. Er möchte seine Gemeinde zur Evangeliumsverkündigung in dieser Welt gebrauchen. Der Bußruf am Bußtag soll uns eigentlich erneut von der Schau auf das äußere Wohlleben in die Beweglichkeit des geistlich-missionarischen Lebens führen. Der Herr sucht unseren aktiven und einseitigen Entschluss, seinen Willen ganz zu tun. Wir sollen uns ihm ganz unterstellen. Er befreit uns dann auch, weil er weiß, dass das aufkommen kann von den menschlichen Sorgen. Indem er nämlich sagt zu seinen Nachfolgern, ich weiß es, aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zuerst. Dann wird euch das andere auch zufallen. Die Gemeinde zu Laodicea hatte das vergessen. Sie trachtete zuerst nach dem menschlich guten Leben, nach den Möglichkeiten, die sie für sich und aus sich selber sahen. Darum müssen wir uns fragen lassen, wie es bei uns mit diesem zuerst Reich Gottes und Gerechtigkeit aussieht. Betrifft es in unserem Leben noch das Reich Gottes zuerst? Steht das immer an oberster Stelle, jeden Tag aufs Neue? Denn dieses zuerst nach dem Reiche Gottes trachten, lässt uns bereit sein auf die Ewigkeit, auf den Ruf aus der Zeit in die Ewigkeit. Es sollen uns immer wieder an oberster Stelle stehen, was auch der Psalmist ausdrückt und sagt, wenn ich nur dich habe, das heißt zuerst, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde, das heißt zuerst. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Zuerst. Und dann kommt das andere auch noch unter die Führung Gottes. Wo uns diese Herzenshoffnung nicht mehr bestimmt, sollen und müssen wir umkehren, zurückkehren in die umsorgende Gemeinschaft unseres Herrn, wo dieses zuerst nicht mehr dran ist. Denn seine Liebe will uns umsorgen in der Erfüllung aller seiner Zusagen. Wir kennen aus dem Psalm 33 diese Bestätigung des Herrn, Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er auch ganz gewiss. Nachdem sich Jesus so vorstellte der Gemeinde, um sie neu einzuladen zur Gemeinschaft mit ihm, zur Umkehr von ihren Wegen hin wieder zu den Wegen Gottes, sagt er, ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne deine Werke. So spricht der Herr auch zu uns an diesem Tag und sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du fühlst. Ich weiß auch, dass du nicht mehr dich von mir führen lassen willst. Ich kenne dich. Der Herr kennt uns nicht nur und die Werke, sondern er weiß, aus welchen Motiven heraus wir dies und das getan haben. Warum wir nicht alle Tage in diesem Zuerst-Trachten nach dem Reich Gottes gestanden haben. Er kennt die Motive. Das ist eigentlich auch ein Wort des Trostes. Denn dadurch, dass Jesus Christus uns kennt und auch die Motive, warum wir auf eigene Wege gegangen sind, kann er uns auch von dort wieder zurückholen. Er sah, dass wir vieles aus Eigennutz getan haben und nicht mehr zu seiner Ehre. Ja, alle Geschöpfe sind vor ihm offenbar. Da ist niemand, der sich verstecken kann. Seine Gemeinde ist offenbar, ist alles bloß und entdeckt, sagt die Schrift. Und vor ihm müssen wir Rechenschaft ablegen. Müssen wir an dem heutigen Bußtag bekennen, dass wir nicht nur die Ehre unseres Gottes gesucht haben? Wenn ja, dann sind wir hier eingeladen zur Umkehr. Zu dieser Gemeinde Laodicea, Volksrecht, sprach der Herr, ihr seid lau, ihr seid unentschieden. Das zeichnet ja nicht nur die Endzeitgemeinde aus, sondern zu allen Zeiten können Christen unentschieden sein. Weder sind sie ganz gottlos, noch sind sie brennend für ihren Erlöser. Sie stehen so mittendrin. So sprach Gott auch schon zu seinem Volk Israel. Das Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und mit seinen Lippen ehrt es mich, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist alles möglich und das zeigt der erhöhte Herr dieser Gemeinde, der christlichen Gemeinde auf. Ja, ihr ehrt mich noch mit eurem Munde, aber euer Herz ist fern von mir und darum seid ihr in die Lauheit gekommen. Und was ist passiert? So heißt es weiter in Jeremia 29, sie ehren mich jetzt nur noch nach Menschengeboten. Sie gleichen ihr Leben nur noch ab, was der Nächste sagt, was der Mensch sagt, was er als Lebensmaßstab aufrichtet, wie man ihm gefallen kann. Das taten schon immer die Gläubigen Alten und Neuen Testaments, die nicht mehr allein auf ihren Gott schauten. Unentschiedenheit ist ein Gräuel vor Gott. Darum spricht der Herr, ach, dass du doch kalt wärst oder warm. Also dem Herrn ist es lieber, dass man sagt, ich will nichts von dir wissen. Oder ich folge dir von ganzem Herzen, als dass man halb dazwischen steht. Halb Gott, halb menschliche Seite, halb dem Herrn, halb der Welt. Weil du aber lau bist, spricht der Herr, weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, wenn du nicht umkehrst. Aber das war nicht das letzte Wort des Herrn und ich persönlich bin sehr froh darüber, dass das nicht das letzte Wort ist. Als Mensch bleibt man gerne an diesem Wort stehen, kategorisch. Aber nun kommt die Hilfe. Ich rate dir. Ich habe dich nicht verworfen. Ich rate dir, dass du etwas tust, dass du wieder neues Leben in dir aufnimmst. Dieses Wenn zeigt also die Barmherzigkeit Gottes auf. Wenn die Gemeinde zu Laodicea in der Abtrünnigkeit, in der Lauheit beharrt, kann sie kein Segen mehr sein in dieser Welt. Wenn sie sich aber vom Herrn raten lässt und neu beschenken lässt, erfährt sie Erneuerung und Erweckung und wird wieder ein Segen im Auftrag ihres Herrn am Nächsten. Jesus Christus will der Gemeinde zu Laodicea wieder den Blick erheben und den Sinn schärfen dafür, wovon sie erlöst worden ist und was sie bekommen hat. Welchen Reichtum sie in der Erlösung durch das Kreuz von Golgatha empfangen hat. Darum spricht der Herr, ach, dass du doch Gold von mir kaufst. Gold, das im Feuer geläutert ist, die Gerechtigkeit. Damit du wirklich reich bist und dass du weiße Kleider bekommst von mir, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Hier ist die Blöße gemeint, die in der unsichtbaren Welt erkannt wird. In der sichtbaren Welt können wir uns sehr kaschieren, mit vielen Dingen, so tun, als ob wir auf dem guten Wege sind. Aber vor Gott sind wir offenbar. Und jetzt sagt er, zieh das weiße Kleid an, das ich dir gebe, damit du wirklich bekleidet bist. Denn alles, was ich dir gebe, verändert dein Leben zum Guten. Und lass dir doch von mir Augensalbe geben, damit du siehst, worauf es wirklich ankommt, dass du sehen mögest. Und wenn am Ende steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, dann sind nicht unsere leiblichen Ohren gemeint, sondern wer geistliche Ohren geschenkt bekommen hat, der soll wieder ganz neu auf die Stimme seines Heilandes hören. Der Herr ruft uns weg von aller Selbstgerechtigkeit und von der selbsterwählten Frömmigkeit. Er ruft uns hin unter seine heilige Führung. Paulus schrieb an die Gemeinde zu Ephesus und machte das auch deutlich und sagt, Wir sind doch sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Sein Werk. Wir sollen wandeln in diesen von Gott zuvor bereiteten Werken. Und eins soll auch deutlich werden, dass Jesus Christus uns züchtigen muss. Wen Gott liebt, den züchtigt er, weil er nicht will, dass er verloren geht. Denn Sünde, das sollte auch deutlich werden, betrügt immer. Sünde betrügt. An diesem Bußtag sind wir aufgerufen, neu zu erkennen, dass alle Züchtigung in unserem Leben der Liebe Gottes entspringen. Alle Züchtigung in unserem Leben. Denn wie es der Gemeinde zu Laodicea gesagt hat, so tut er es auch an uns. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Darum arbeitet der Herr mit Zurechtbringung an uns. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Darum sei fleißig und tue Buße. Vielleicht fühlen wir uns angesprochen und müssen sagen, auch mich hat der Herr in mancherlei Weise in Zucht nehmen müssen, damit ich von ganzem Herzen wieder in die Gemeinschaft mit ihm zurückkehre. Darum will ich auch jetzt Buße tun. Abstehen von der Ich-Bezogenheit und mich wieder demütig unter die gewaltige Hand Gottes begeben. Oder wie es Petrus ausdrückte, dass der Gläubige hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebt. Liebe Geschwister, das soll uns ja ein Herzensanliegen sein, jeden Tag. Heute will ich dem Willen Gottes leben. Gott lädt uns ein, aus der Lauheit in die Entschiedenheit für ihn zu kommen. Zumal die Sünde, wie sie auch heißen mag, uns immer betrübt und Schaden zufügt. Das mussten ja bereits die ersten Menschen erfahren, Adam und Eva. Sie stellten fest, dass das, was ihnen augenscheinlich zunächst gut dünkte, zum Schaden wurde. Und die Frage nachher, was ist denn passiert? Die Frage Gottes, da sagt eben Adam, ja, ich bin betrogen worden. Die Frau, die du mir zugesellt hast, sie gab mir von dem Baum, ich aß, jetzt bin ich betrogen. Und dann wurde die Frau gefragt, die Eva, ja, ich bin auch betrogen, aber durch die Schlange, sie hat mich betrogen. Da stellten sie fest, die Sünde betrügt immer. Aufrichtige Buße soll aber dazu führen, dass der Mensch wieder auf Gottes Wort allein hört und sein Leben davon bestimmen und auf das Ewige ausrichten lässt. Je länger wir im Glauben stehen an den Herrn Jesus, desto mehr merken wir, dass wir nicht auf Menschen hören sollen, wenn es um das Ewige geht, sondern auf den, der uns dieses Leben bereitet hat in Ewigkeit. Der Ruf zum Schluss kehrt um, gilt uns auch heute. Sei eifrig und tue Buße, spricht der Herr. Umkehr ist nicht nur nötig, sondern das ist die Barmherzigkeit Gottes möglich. Umkehr ist auch möglich. Trotz des augenscheinlich aussichtslosen Zustandes, vielleicht des persönlichen Lebens, der Gemeinde, so wie auch der Gemeinde zu Laodicea. Da war offenbar alles vorbei. Und dennoch sagt der Herr, sei eifrig, tue Buße, kehre um, öffne deine Herzenstür, dass ich erneut hineinkommen kann, um mit dir Gemeinschaft zu pflegen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und das Abendmahl, das Mahl, was wir nachher auch einnehmen, ist ja ein Zeichen der inneren, tiefen Gemeinschaft mit Gott. Das ist die höchste Gemeinschaft, die ein Mensch haben kann. Gemeinschaft untereinander ist auch gut, aber die Gemeinschaft mit Jesus steht über allem. Dazu sind wir neu eingeladen. Jesus will sich dir und mir ganz neu offenbaren. Wir sollen also teilhaben an seiner Königsherrschaft. Ich bin immer wieder erstaunt, auch am heutigen Tag darüber, über die Verheißung, die der Herr dieser Gemeinde gab, wenn sie Buße tut. Nämlich, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Teilhabe an der Königsherrschaft. Darum wollen wir uns der Prüfung des Herzens unterziehen und mit David einfach sagen: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, leite mich auf ewigem Wege. Diese Aussage soll ja beschreiben, ich kann mich selber nicht prüfen. Ich bilde mir ein, auf gutem Weg zu sein. Du allein kannst feststellen, ob das so ist. Und ich bitte dich darum, dass du das bei mir feststellst. Paulus sagt auch einmal, tut euch selbst diesen Gefallen und begebt euch in die Hände des lebendigen Gottes. Lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündiget nicht, denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Ja, Jesus ruft, wer Ohren hat zu hören, der höre und kehre um.